Die Szene ist fast schon zu sehr Klischee. Einer Frau wird Hexerei vorgeworfen. Ein aufgebrachter Mob fängt sie, foltert sie und tötet sie. Nein, nicht Europa, nicht frühe Neuzeit. Hexenwahn gibt es im Jahr 2026 in über 40 Ländern der Erde, zählt das Hilfswerk Missio. Ich bin Stefan Weinert, Theologe und Journalist, und ich spreche in dieser Folge mit Schwester Lorena Jenahl über Hexenverfolgung in Papua-Neuguinea. Ein Hinweis vorab. Es geht auch um Frauen, die gefoltert wurden. Schwester Lorena schildert keine Details, aber sie benennt konkret, was diesen Frauen angetan wurde. Wer sich damit nicht wohlfühlt, kann vielleicht überlegen, diese Folge zusammen mit einer vertrauten Person zu hören oder andere passende Vorkehrungen zu treffen.
Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Schwester Lorena Jenahl ist Schweizerin, sie gehört der Ordensgemeinschaft der Baldecker Franziskanerinnen an und lebt in Papua-Neuguinea. Herzlich willkommen bei Himmelwärts und Erdverbunden.
Danke, freue mich hier zu sein und mit euch allen auszutauschen, was so gibt zum Teilen.
Ja, ich habe schon gesagt, Sie sind seit Ende der 70er Jahre in Papua-Neuguinea, ein Inselstaat im Pazifik, wenn man auf den Globus schaut, nördlich von Australien. Der Staat umfasst die östliche Hälfte der Insel Neuguinea und weitere kleinere Inselgruppen drumherum. Interessantes Nebendetail, ein Teil des Staatsgebiets war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Kolonie des damaligen Deutschen Reichs.
Genau, und deswegen haben wir in unserem Bitschin, in der sogenannten vereinfachten bildlichen Sprache, Umgangssprache, auch sehr viele deutsche Ausdrücke, wie zum Beispiel, die haben einander zugerufen, mach doch nichts. Und das kleine Drei-Wort-Sätzchen ergab ein Wort, das berühmte Maski, das ich selber bis zum heutigen Tag jeden Tag gebrauche.
Spannendes Detail. Schwester Lorena, wie sind Sie überhaupt damals Ende der 70er nach Papua-Neuguinea gekommen?
Also ich bin in den Orden eingetreten mit der ganz klaren Zielsetzung. Ich will in ein Missionsgebiet. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich nach Tansania gehen würde, wo wir ja schon lange waren, oder nach Äthiopien, wo wir auch waren, sagte ich, nein, ich brauche Neuland, weil ich in dieser Traum vom Zweiten Vatikanischen Konzil mit Neuaufbruch auch das neue Denken über das Christentum und die Einschließung von allen, das war für mich einfach faszinierend. Und ich wollte nicht im traditionellen Sinn missionieren, sondern den Leuten fragen, was sie brauchen. Im Gespräch mit den Leuten einen Weg finden, einen besseren Weg zu Lebensfülle, Lebensfreude. Und deswegen war dann Papua-Neuguinea ein Thema. Und ich sagte, ja, das ist's. Neuland, unbekannt, 800 Sprachen, Steinzeit, paradiesisch, himmlisch, also wirklich paradiesisch, Schönheit der Natur, Paradiesvogel und alles drum und dran.
Wo sind Sie da jetzt in Papua-Neuguinea? Was ist das für eine Region? Wie ist die strukturiert? Land, Stadt?
Also ich bin auf dem Land, und zwar im südlichen Hochland von Papua-Neuguinea, das zuallerletzt entwickelt wurde. Und als ich 1979 ins Hochland kam, ins südliche Hochland von Papua-Neuguinea, traf ich im wahrsten Sinne des Wortes Steinzeitalter. Ich erlebte die Männer mit Pfeil und Bogen, Steinaxt und Lendenschurz. Die Frauen ganz einfach im Grasrock und die Kinder im Geburtstagskleid, im schönsten Kleid, das es überhaupt gibt. Bis sie ins Schulalter kommen, laufen die splitternackt umher. Einfach diese Freiheit.
Das ist 50 Jahre her. Ich nehme an, ja. Die Situation hat sich geändert. Also total. Fast 50 Jahre.
Total. Das erkennt man nicht mehr. Also wenn ich jetzt 50 Jahre, also knapp 50 Jahre, wenn ich mit euch diese 50 Jahre so schaue, muss ich auf eines ganz stark aufmerksam machen. In diesen weniger denn 50 Jahren muss ich 1500 Jahre Entwicklungsgeschichte reinbringen, weil nämlich diese meine Menschen von der Steinzeit ins modernste technische Computer, digitale Zeitalter hineingeworfen wurden, buchstäblich hineingeworfen, ohne selber entscheiden zu können. Dann kommt dazu, dass ausgerechnet unsere Provinz im südlichen Hochland das Öl hat, Kudabu mit dem ganzen Öl, mit Chevron, Russland, Amerika, China, Japan und dann noch das Gas. Das alles so kurze Zeit, weil Neuguinea wurde ja 1975, 4 Jahre vor meiner Ankunft, als selbstständiger Staat erklärt, mit Demokratie, eigenem Geld. Vorher wurde es ja von Australien verwaltet mit den Kiabs und so weiter. Und wie Sie schon antönten, es war eine deutsche Kolonie, vor allem Rabaul und Umgebung. Da gibt es auch die Emma-Insel, da gibt es den Mont Wilhelm und so weiter und so fort. Alles erinnert an Deutschland und die deutsche Kolonie.
Ja, Sie sagen 1500 Jahre Entwicklung in ganz kurzer Zeit nachgeholt. Man kann sich, ohne das jetzt zu erläutern, gut vorstellen, was für Problemlagen da entstehen. Wir wollen uns jetzt aber auf ein Problem konzentrieren, ja, mit dem viele Menschen wahrscheinlich nicht rechnen. In Papua-Neuguinea gibt's Hexenverfolgungen. Wann wurden Sie denn zum ersten Mal, ja, mit diesem Hexenglauben konfrontiert?
Da möchte ich noch vorausschicken, dass kulturell, und das werde ich erläutern, das überhaupt nicht zur Kultur gehörte Hexenwahn, was ich es gerne auch nenne, die Hexenverfolgung, die ganze Folterung, die dazu gehört, mit den Beichten, ja, ich habe das gemacht, ich habe das, was uns ja bekannt ist aus der frühen Neuzeit in Europa. Das war nun einmal nicht in der Kultur verankert. Und ich begründe das damit, dass ich in 2012, müsst ihr euch vorstellen, 1979 kam ich auf die Insel. 2012, am 10. August, hatten wir im südlichen Hochland unseres Wissens, das ist natürlich immer, wissen wir alles. Wir alle wissen, wir sind ja nicht Gott, wir können nicht alles wissen. Aber wir wurden mit dem ersten Fall konfrontiert am 10. August 2012, also von 79. Und meine Mitschwestern, die vor mir kamen, die seit 69 da waren, die würden das Gleiche sagen. Das war unser erster Fall, die Christina Bangome.
Das heißt, das ist ein ziemlich neues Phänomen.
Im Hochland, in unserer Umgebung, ja. Wenn wir dann mit einem Priester reden, der eigentlich 2 Jahre vor mir kam und wir haben schon immer zusammengearbeitet, der im Chimbu ist, auch im Hochland, aber in einer anderen Provinz, in der Chimbu-Provinz, der sagt, er kennt das Phänomen 10 Jahre vor uns als Arzt und als Priester. Und dann rede ich mit einem anderen Bischof, der einheimischer Bischof ist und der in Rom studiert. Und ich sagte, ja, wie ist das bei euch in Enge? Und er sagt, wir kamen sogar nach dem südlichen Hochland. Die kamen erst 2015. Hagen, die waren 2 Jahre vor uns mit diesem ganz schlimmen Fall von der Frau, die lebendig verbrannt wurde. Auf einem öffentlichen Platz und das war der Schock des Landes damals. Das hörten wir natürlich auch und sagten, Gottlob, haben wir das Problem. 2 Jahre später hatten wir Sau.
Aber das ist schon mal ganz wichtig, was Sie sagten, es gehört nicht traditionell zur Kultur dort.
Das ist für mich enorm wichtig, auch im Sinn von den Menschen nicht Unrecht zu tun, auch von den Vorfahren und von allem, was zur Kultur gehört. Und ich sage Ihnen dann Beispiel, dass als wir dann die Christina hatten und ich entschied, dass ich in diese Aufgabe reingehe, machte ich zuerst Bildung und Awareness, was da passiert. Und da dazu, was ist es besser als Lehrer haben? Leaders, Häuptlinge, also Leute, die etwas von Menschen verstehen, die vertraut sind mit ihren eigenen Leuten, die auch gut menschlich umgehen können mit Krisen und Konflikten. Und da zeigte ich eine Foto von Christine, wie sie da hang. Und unten dran brannte das Feuer. Und sie hat mir manchmal gesagt, ich fühlte mich mit Jesus am Kreuz. Ausgespannt, nackt, entblößt, einfach ausgeliefert, total, ohnmächtig. Und dann rief dieser älteste Häuptling, der heute noch lebt und mit dem verhandle ich bis zum heutigen Tag, Lorena, stopp sofort, das gehört nicht zu uns. Unsere Ahnen finden ihre Ruhe nicht mehr im Grab. Die schreien ja, das gehört nun einmal nicht zu uns. Und das war für mich schon stark. Und deswegen erzähle ich auch das, weil ich einfach dachte, wir müssen mit den Einheimischen das Thema bearbeiten. Wir dürfen das nicht von uns her beleuchten und denken, wir wissen, was zu machen ist. Wir, wenn wir wirklich etwas für das Volk wollen und nur das Beste, wie gesagt, Lebensfreude und Lebensfülle, dann müssen wir auch das mit den Einheimischen anpacken. Und deswegen ist mir das ganz wichtig.
Christine, das ist diese Frau, bei der Sie zum ersten Mal mit Hexenverfolgung konfrontiert wurden 2012.
Und ich war nicht da, das betone ich immer neu. Ich war in einer anderen Provinz und das war das erste Mal, als ich in dieser anderen Provinz auf meinem Handy Videos bekam. Das war das allererste Mal mit dieser Frau nackt ausgeliefert, dem Mob gegenüber. Da waren 300 bis 500 Leute anwesend, unter anderem ihr 6-jähriger Sohn. Und ihr 6-jähriger Sohn Jonathan, der sprang dann zu meiner Mitschwester, einer Krankenschwester, die die Klinik auf der Missionsstation hatte. Das war 5 Minuten von der Mission weg, hinter der Kathedrale. Und der Sohn rief, Schwester Gaudenzi, die wollen meine Mutter verbrennen bei lebendigem Leib. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Ich kann meine Mami nicht verlieren, ich bin zu klein. Was mache ich ohne Mami? Und meine Mitschwester ging, aber sie ging nicht allein. Wir machen das nie, wir gehen als Frauen nie allein, wenn wir nicht wissen, wie gefährlich eine Situation ist. Die hat alle Frauen der Umgebung zusammen und die haben dann den Rosenkranz gebetet. Und einer der Männer, der verrückt war, dass da jetzt Störung reinkommt, eine Nonne, hat ihr hier am Arm mit einer feurigen Glut draufgeschlagen, sich mit dieser Wunde, also mit diesem Brandmarkzeichen von dieser ersten schrecklichen Folterung einer Hexe, einer sogenannten Hexe. Christina war keineswegs eine Hexe, gestorben. Und dann nahm sie die Frau ins Krankenhaus, die Steine fliegen und Fenster wurden kaputt gemacht und die Schwestern hatten keine andere Möglichkeit, als die Christine ins Gefängnis zu bringen. Es war die einzige Sicherheit. Und dann kam ich am nächsten Tag.
Ins Gefängnis als Schutzmaßnahme.
Ja. Und dann kam ich und sagte, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Jemand, der so gefoltert wird, darf man doch nicht in einer Gefängniszelle, kein Licht, kein Wasser, keine, ja, die haben natürlich schon Matratze und Essen und auch Taschenlampe und alles mitgegeben, das ist ja selbstverständlich. Aber das war für mich so eine Ungerechtigkeit, innerhalb der Ungerechtigkeit. Hab dann den Arzt in der nächsten Provinz angerufen, hab gesagt, das geht doch nicht. Und er hat gesagt, nein, das geht überhaupt nicht, bringt die Frau bei Nacht und Nebel. Wir haben dann einen Kapuziner angestellt, der Und ich ging dann mit der Frau mit und durfte sie dann mit ihrem Sohn Jonathan 10 Jahre lang bis zu ihrem Tod begleiten. Wir haben ihr dann auch ein Haus gebaut, aber sie konnte nie mehr zurück zu ihren eigenen Leuten.
Sind immer Frauen die Opfer?
Nein, es gibt immer mehr Männer. Und in Rabaul zum Beispiel, da wo die Deutschen ganz stark gewirkt haben, das ist matriarchalisch, das ist nicht patriarchalisch, da haben die Frauen das Sagen, die Frauen haben auch das Recht, übers Land zu bestimmen und so weiter und so fort. Dort werden ausschließlich Männer.
Wie kommt es dazu? Wer klagt, warum andere Personen an, sie seien eine Hexe oder ein Hexer?
Bei Christina war es ein ganz klarer Fall. Der Mann, der verstarb, war ein reicher Mann, ein angesehener Mann, der hatte alles Geld, also mehr Geld als alle anderen im Dorf. Der hatte das Sagen, weil er Geld hat, aber er war ein Asthma-Patient in unserer Klinik. Und wir haben das alles festgelegt über Jahre hin. Er hat natürlich eine gute Anstellung bei der Ölcompany, ganz klarer Fall. Und dann kam er wieder einmal mit seinem vielen Geld nach Hause, lud alle ein zu trinken. Alkohol ist ein Problem. Und die haben auf gut Deutsch gesagt gesoffen, bis zum Gehnichtmehr. Und dann hatte er einen Anfall und hatte die Pumpe nicht bei sich. Und dann musste jemand Sündenbock sein. Ein reicher Mann, der viel Geld hat, der Ansehen hat, der stirbt doch nicht einfach. Da kommt dann eben das Irrationale und das Abschieben und da kommen eben die urmenschlichen Auswüchse, sage ich einmal. Die Verzweiflung, was machen wir ohne Geld? Die Verunsicherung und natürlich versteckt auch die Schuld. Die ganzen Komplexen, die wir normalerweise nicht an den Tag legen, da kommt alles. Und die Christina war eine starke Frau, eine selbstbewusste Frau. Immer wenn etwas schief ging, wusste genau die Christina Pangome, wie man da jetzt vorausgehen muss und eine Frau die Führung übernehmen. Das ging nun einmal auch nicht.
Papua-Neuguinea ist ja leider nicht das einzige Land, wo es diesen Hexenwahn gibt. Das Hilfswerk Missio, das sie unterstützt, zählt im Internet 47 Länder weltweit auf, viele auch in Afrika. Ich weiß, dass in Afrika zum Teil auch körperliche Merkmale dazu führen, dass Menschen als Hexen, Hexer bezeichnet werden, Albinismus zum Beispiel. Genau. Ist das in Papua-Neuguinea auch?
Von meiner Erfahrung her stimmt das überhaupt nicht. Mhm. Und ich darf da, glaube ich, sagen, in meiner Erfahrung, angefangen mit Christina bis heute, wo wir über 420 Leute mit dem Haus der Hoffnung retteten, mit meinen Mitarbeitern zusammen. Da darf ich wirklich sagen, wir hatten nicht eine einzige besessene Frau oder eine verzweifelte Frau oder eine irrsinnige Frau oder eine kranke Frau. Wir hatten sehr hübsche Frauen, sehr angesehene Frauen, auch gebildete Frauen, Lehrerinnen, Krankenschwestern. Aber wie Christina, die führte das Geschäft für ihren Bruder. Der Botschafter war in Singapur für Papua-Neuguinea und sie durfte sogar mit ihrem Bruder nach Singapur reisen, weil sie wusste, wie man sich verhält. Und meines Erachtens sind gar alles starke Frauen. Selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen, die auch nicht ohne weiteres sagen, wenn da ein heißes Eisen auf den Arm gedrückt wird und sagt, beichte jetzt, dass du eine Hexe bist, dann sagt sie ganz voller Überzeugung, ich weiß nicht einmal, wovon ihr redet. Wie sollte ich plötzlich eine Hexe sein? Was stellt ihr euch eigentlich vor? Die will einfach nur sagen, das stimmt nicht.
Inwieweit spielt Neid eine Rolle? Also das kennen wir ja aus den Berichten aus Deutschland, Europa in der frühen Neuzeit, dass die Anklage, eine Person sei Hexe oder Hexer, auch einfach genutzt wurde, um sich deren Besitztümer anzueignen. Ich habe es in einem anderen Podcast gehört, dass das zum Beispiel in Burkina Faso, in Westafrika, auch eine Rolle spielt. Inwieweit spielt das in Papua-Neuguinea auch eine Rolle bei solchen Anschuldigungen?
Immer Eifersucht, immer Neid, immer Missgunst, immer, aber warum habe ich nicht mehr, warum kann sie sich besser werden? Und leider, leider ist das ganz extrem. Und da spielt natürlich jetzt auch die Polygamie eine Rolle, weil bis zum heutigen Tag werden Frauen gekauft. Was natürlich auch nicht korrekt ist in der traditionellen. Das ist überhaupt nicht korrekt. Aber heute wird die Frau gekauft, genau wie im Portal die Prostituierte gekauft wird. Und dann kann man eben machen, was man will.
Wie muss man sich das vorstellen? Irgendjemand erhebt plötzlich den Vorwurf, diese Person sei Hexe oder Hexer. Wie entwickelt sich das dann?
Also bei Christina habe ich jetzt erzählt, ich erzähle eine andere Geschichte von Rickard. Die wurde vor 4 Jahren am grünen Donnerstag angeklagt, weil auch einer starb, aber dieser starb an einem Nierenversagen. Und alle wussten, dass wenn er jetzt nicht ins Spital geht, dass es zur Nierenvergiftung kommen wird. Ganz klar. Er wollte natürlich nicht und da musste die Rika und 2 anderen hinhalten. Glücklicherweise kam ich an diesem Tag ausgerechnet mitten in die Geschichte rein, weil sie in unserer Pfarrei stattfand. Ich ließ das Auto stehen, ging sofort zu diesen Männern und sagte, was ist passiert? Ich muss mich einfach erzählen, das ist ganz wichtig. Da darf man nie reinkommen mit Vorwürfen oder Anklagen. Da muss man einfach da sein, um eine von ihnen zu sein. Ohne dass man einfach sofort auf die Frau losgeht und sagt, die nehme ich jetzt gleich mal rein. Weil wir müssen alle einbeziehen. Und dann haben die erklärt, die hat einen Mann getötet. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie? Dann kam es ein 2-stündiges Gespräch. Die haben gesagt, ja, die haben den Mann das Herz aus dem Leib rausgenommen und gegessen. Nur zum Sagen, wie diese Fantasiegespinster und wie einfach nichts mehr logisch lag, nach unseren Auffassungen. Haben wir verhandelt und wir waren uns einig. Die gute Rika hatte ihr Kind an der Brust. Es war noch ein Kleiner, der nicht fähig war, ohne die Muttermilch durchzukommen. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt könnten wir doch das friedlich lösen. Ich könnte doch die Rika und die Magdalena rausholen, ins Spital bringen und ihr könntet da Beerdigung haben und wir könnten das alles gut organisieren. Und die haben alle eingewilligt. Und ich hatte die Rika und die Magdalena beide bereits im Auto. Und da kam eine junge Gruppe von Männern mit Pfeil und Bogen auf mich zu und sagte, nein, 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 nein. Und ich wusste sofort, ja, die wollen etwas anderes. Und mein Auto war bereits gesteinigt. Ich selber mit meinen 2 Mitarbeiterinnen war in Gefahr, aber noch mehr in Gefahr waren die Frauen. Und wir haben gesagt, wir bleiben. Wir lassen die Frau nicht im Stich. Die haben uns rausgeworfen. Und dann haben wir Männer eingesetzt, denen wir vertrauen konnten. Und die gingen dann weiter verhandeln. Und das ging alles das ging dann über 2 Tage hin, bis am Karsamstagabend, als die verschiedenen Kirchen zur Auferstehungsfeier gingen. Und genau als wir alle in der Kirche waren und mir haben sie gesagt, die Frauen seien gerettet, dass ich ja nicht mehr in die Nähe komme, wurden sie fast zu Tode gefoltert. Und ich habe sie dann trotz Angriffe und trotz Beschuldigungen und eigentlich haben sie mir gesagt, ich müsste 2 100.000 China bezahlen und 100 Säue geben? Und die haben nur gesagt, ja, weil ich eine Nonne bin und kein Geld habe, müsst ihr zum Bischof das ausmachen gehen. Ich hatte keine bessere Lösung, aber wir haben alle drei Frauen in Sicherheit gebracht. Die Rika ist heute eine strahlende Frau, aber wir mussten sie 2 Jahre aus der Provinz raus haben im Kundiaba-Spital. Und wissen Sie, warum unser System sehr gut ist? Die Rika wurde dann körperlich wieder ganz fähig, als sie natürlich alle ihre Brandzeichen am Körper. Und dann kommt natürlich die Therapie, die wir dann machen, um diese Ängste und all dieses Furchtbare, das sie durchmachen, aus dem System rauszubringen. Und dann hat der Arzt, der sie auch sehr schätzte, sie sofort angestellt, mit ihm im Operationssaal zu putzen, weil Operationssaal, da sterben am meisten Leute, um den Leuten zu beweisen, ja, aber wenn wir jetzt eine sogenannte Hexe anstellen, die ja keine Hexe ist, und in einem Operationssaal, wo alle operiert werden, ohne Ausnahme, dann können wir ja beweisen, was wir machen. Solche Sachen machen wir eben.
Das heißt, Sie greifen in akuten Situationen ein, versuchen die Frauen oder auch Männer zu retten, begleiten sie dann aber auch noch weiter.
Ja, also die Rika ist jetzt für 4 Jahre mit mir. Also wenn man die Rika erlebt, das ist eine so strahlende Frau. Der Mann, der hat um sie gekämpft. Der kleine Sohn war an ihrer Brust. Heute ist es ein Pflegel, aber das gehört dazu. Da sind wir auch froh, dass er ein richtiger Spitzbube ist. Aber die Familie, die wohnt zusammen, lebt zusammen. Und wir haben denen ein Hühnerprojekt gegeben, weil jede Frau, bevor sie integriert wird, reden wir mit den Ehemann zuerst, mit den nächsten Freunden, mit den nächsten Verwandten, dann mit der Kirche, dass die ganze Gemeinschaft erleben darf, wie das ist unsere beste Bildungsarbeit, zum Beweisen.
Um das nochmal so in aller brutalen Deutlichkeit klarzumachen, Sie können ja nicht in allen Fällen da sein und helfen. Also wenn eine Frau oder nochmal auch ein Mann angeklagt ist und da kommt niemand zur Hilfe.
Wir gehen mitten in der Nacht.
Aber wenn, ich sag mal, Sie können ja nicht überall sein.
Nein,
habe ich gesagt.
Aber wenn wir, und ich habe ja das sogenannte Hexitelefon, das hat sich rumgesprochen. Ich kann jederzeit mit meinen Mitarbeitern erreicht werden. Aber natürlich hatte ich auch schon oft das Messer am Hals, die Waffe auf der Brust, wurde beschlagnahmt mit Steinen, Auto, Luft rausgelassen, dass wir nichts mehr machen können. Und in einem anderen Fall kam die Polizei mich holen und ich wollte ins Polizeiauto rein und sagen, das ist ja wunderbar, dass ihr kommt, dann gehen wir gleich. Oh nein, wir kommen auf keinen Fall. Oh nein, 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 das ist zu gefährlich für uns, deswegen kommen wir dich holen. Und dann sagte ich, ja, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Und sie sind verschwunden und ich musste alleine gehen, weil niemand bereit war zu kommen. Niemand.
Ist das typisch, dass der Polizei oder auch andere staatliche Institutionen sich da raushalten? Oder anders gefragt, wie reagiert der Staat auf diesen Hexenwahn?
Also die Polizei kommt nur, wenn wir ihnen Schmiergeld in die Hand drücken. Das gehört zur Korruption. Obwohl wir Gesetze haben, der Staat hat sich eingesetzt, dass das nicht so im Extremfall weitergehen darf. Aber wenn es zu wirklich Fällen kommt, Korruption. Und deswegen müssen wir.
Und um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn es Fälle gibt, von denen Sie vielleicht nichts erfahren, wo Sie nicht zu Hilfe gerufen werden, dann droht diesen Menschen, die da angeklagt werden, der Tod.
Buchstäblich der Tod.
Nun können Sie ja nicht überall sein, Sie und Ihre Mitschwestern oder auch andere, also Ihr Team. Was müsste denn nach Ihrer Einschätzung geschehen, um dieses Übel in Papua-Neuguinea an der Wurzel zu packen? Also, weil Sie können ja auch nur, Sie machen viel Bildungsarbeit, haben Sie erläutert, und Sie greifen ein, wenn es akute Fälle ist. Aber noch besser wäre es ja, wenn das einfach zu einem Ende käme, dieser ganze Hexenwahn. Was müsste da nach Ihrer Einschätzung geschehen in Papua-Neuguinea, um dieses Übel an der Wurzel auszurotten?
Wir hatten ja vor 2 Jahren ganz einen schlimmen Fall und der wurde sogar so, als starben alle die Frauen. Das war so schrecklich. Ich konnte nur eine retten und die lebt und die gibt auch Zeugnis darüber, was da passierte. Und dann haben wir uns wirklich bei der höchsten Instanz bei einem halben Deutschen, der damals Minister für Defense und Polizei war, habe ich mich bei Krämer gemeldet und habe sogar verlangt, dass ich mit ihm fotografiert werden darf, weil alle im ganzen Land wussten, der Krämer ist der Minister. Und wenn ich ein Foto mit ihm aufzeige und wenn ich wirklich zu ihm an höchster Instanz gehe, dann kann niemand etwas mehr dagegen machen. Und glaubt mir, auch er hat versagt. Die Gruppe ist so viel größer und so viel stärker als wir die Einzelnen. Auch jetzt dieser Mann, der ja natürlich mit dem Helikopter und mit Polizei auftreten kann, aber er wagt es dann auch nicht mehr, weil er Angst hat, der wird nicht mehr gewählt.
Das heißt, Sie sehen im Moment eigentlich gar keine positive Entwicklung?
Ich sehe Entwicklung, weil in unserer Gegend in diesem Jahr, wir sind bereits im August und wir hatten 15 Fälle und keine einzige wurde mehr gefoltert. Das nenne ich einen großen Erfolg. Auch wenn es jetzt nur auf ein verhältnismäßig kleines, sagen wir auf einem Umfeld von 20, 30 Kilometer sich ausstreckt, ist das doch ein positives Zeichen, das wir erreichen.
Wir nehmen diesen Podcast auf. Wir führen dieses Gespräch am 10. August. Das ist ein sehr schönes Zusammentreffen, denn der 10. August ist der internationale Tag gegen den Hexenwahn. Das Hilfswerk Missio hat diesen Tag ausgerufen. Und der 10. August, Sie hatten es eben schon erwähnt, das ist der Tag, wo Sie im Jahr 2012 Christina retten konnten. Nun ist das natürlich toll, dass Missio diesen Tag ins Leben gerufen hat. Das sorgt schon mal dafür, dass das Thema...
Das ist genau das, was bei mir mit meinen Mitarbeitern im Moment mit der Jugend passiert. Die machen auch. Und die haben mir gerade das geschickt, dass die sind voll aktiv, aber mit der Jugend. Und das ist auch ein positiver Punkt. Das sind ausschließlich junge Männer, die da mitmachen. Genug ist genug.
Also es ist ein Video einer Kundgebung,
ja,
kann man
die
so sagen.
Wir seit Samstag, also meine Mitarbeiter machen das und ich bin stolz, euch das zeigen zu dürfen. Es hängt nicht von mir ab. Auch die Leute, die überzeugt sind, die machen voll mit und vor allem die Jugend. Und keinen einzigen Zwischenfall. Das erste Mal, als wir es machten, fielen die Steine auf uns zu. Jetzt sind so viele Leute überzeugt, das ist eine grundgute Sache. Das ist auch ein Erfolg, den wir erzielt.
Zwei Fragen noch zum Schluss. Der 10. August. Wie gesagt, es ist ja toll, dass Missio diesen Tag schon mal ins Leben gerufen hat, aber das hat ja noch nicht so die ganz große Reichweite. Soweit ich weiß, gibt es Bemühungen, diesen 10. August noch mal auf eine ganz andere Ebene sozusagen zu heben.
Ja, United Nations.
Vereinten Nationen.
Vereinte Nationen weltweit. Mit einer Deutschen im Moment noch an der Spitze.
Annalena Baerbock.
Ja, genau.
Also als da, Vorsitzende der Generalversammlung.
Ja, genau. Und da erhoffen wir uns noch einmal. Und in der katholischen Kirche, die katholische Kirche ist in diesem Kampf sehr berühmt. Alle Bischöfe machen mit. Alle Bischöfe wollen, dass das auch von der Regierung. Die haben sogar an der letzten Bischofskonferenz den Prime Minister eingeschaltet. Aber wie das ist bei Politikern, die versprechen Himmel auf Erden, gehen weg von den Bischöfen und haben andere Probleme und haben schon vergessen, dass sie mit Bischöfen gesprochen haben. Das ist auch ein menschliches Phänomen, das können wir nicht ändern. Und auch in Papua-Neuguinea und in Vanuatu war ja auch auf unserer Insel, da ist auch ein starker Hexenglaube oder der Aberglaube, nennen wir es. Da kenne ich die Kultur nicht, da kann ich nicht weiter darüber reden, aber die betreiben das Geschäft auch. Und die machen noch nicht sehr viel, aber die Bischöfe, soviel ich weiß, wollen unsere Hilfe, dass wir da auch einschalten.
Das sind sozusagen die höheren Ebenen. Ganz zum Schluss, wenn jetzt Menschen, zum Beispiel, weil sie diese Podcast-Folge hören, von diesem Problem erfahren und auch von ihrer Arbeit erfahren, wie kann jeder und jede Einzelne sie konkret unterstützen? Was könnte man da machen?
Da kann man sehr viel machen, positive Energie, Gebet natürlich und dann natürlich auch Gaben, weil unsere Frauen, die ganz schlimm gefoltert werden, brauchen Hauttransplantationen. Sexuelle Folterung bewirkt Fistelas. Diese Operationen einer einzigen Frau kosten uns 2.000 bis 3.000 Euro. Oh. Weil eine Hauttransplantation nicht in einem Mal gemacht werden kann. Fistelas brauchen wir bis zu 4 Operationen. Dann können uns alle helfen für Bildung, vor allem auch, dass die Kinder aller unserer Frauen, wie der kleine Josef und Rika, der geht bereits in die 2. Klasse, da machen wir ganz sicher, dass der auch Schule schafft, weil mit Schulung und mit Grundbildung kann man da auch etwas bewirken, weil ja nur durch Bildung auch dieser Aberglaube gestoppt werden kann, auch der Alkohol und die Droge, was die für Ursachen und die Prostitution und das alles, das muss man von früh her anpacken. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und jede Gabe ist geschenkt und alle können bei Missio sich melden.
Wie man spenden kann, weitere Informationen zum Thema, Videos mit Schwester Lorena, das werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken. Übrigens auch einen Podcast von Missio München, dem Schwesterwerk von Missio Aachen, das Schwester Lorena unterstützt, diesen Podcast von Missio München mit dem Titel Reisewarnung. Da gibt's aktuell auch eine Folge zum Thema Hexenverfolgung, da mit dem Schwerpunkt Afrika, Burkina Faso, werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Ja, zum Schluss, Schwester Lorena Jenal von den Baldecker Franziskanerinnen seit Ende der 70er Jahre auf Papua-Neuguinea. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für das Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute und Gottes Segen.
Danke, es war schön, mit euch reden zu können. Danke.
Himmelwärts und erdverbunden. Was wollt ihr von uns hören? Sagt es uns in unserer Umfrage unter bistum-trier.de/podcast. Macht mit! bistum-trier.de/podcast